Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Ich mag das Handwerkfliegen einfach immer noch gerne. Also ich fliege wahnsinnig gerne. Und der Anteil Traum, hatte ich ja schon gesagt, ist immer ein bisschen weniger geworden, weil man immer weiter ausgequetscht wird und der letzte Tropfen Produktivität muss noch ausgedrückt werden aus der Crew. Umläufe werden auf Kante genäht und die Dienstpläne sind anstrengend. Müdigkeit ist ein großes Problem und wird immer größer. Aber der Job an sich ist für mich immer noch einfach mein Traumjob. Ich sitze dann manchmal, gucke mir den Sonnenuntergang an, die Nordlichter oder die Sahara oder den Kilimanjaro oder den Mount Everest und denke mir, boah, ist eigentlich cool, dass ich jetzt hier sitze und mache ein schönes Foto und schicke das dann nach der Landung nach Hause.
Mein heutiger Gast ist Alto Jeschiltaş. Alto hat viele Stärken, aber eine davon ist sicherlich das Fliegen von Flugzeugen, genauer gesagt von Fracht- oder Passagiermaschinen. Alto ist nämlich seit gut 30 Jahren Pilot und hat schon den ein oder anderen Flugkilometer auf der Uhr. Warum Alto eigentlich eher Rockstar werden wollte und nicht, wie er es als Kind sagte, Busfahrer am Himmel, welche Erfahrungen er im Laufe der Jahre im Cockpit machen durfte und welcher Ort für ihn der schönste auf der ganzen Welt ist, verrät Alto uns gleich sicherlich im Gespräch, aber jetzt geht's erstmal los. Moin Alto.
Moin.
Bevor wir gleich tiefer in unser Gespräch eintauchen und über dich und über deinen Traumjob vermeintlich sprechen, würde ich gerne mit dir eine kleine Schnellfragerunde machen. Hast du Bock?
Klar, schieß los.
Also mein Lieber, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Introvertiert oder extrovertiert?
Eher introvertiert.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Die Zeit, das Zeitmanagement. Mhm.
Was ist ein absolutes No-Go in deinem Job?
Defekte Flugzeuge.
Ja, das kann ich verstehen. Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Dass ich ihnen sage, dass ich sie nicht mag.
Und welcher Job würde dich noch reizen, außer deinem eigenen?
Fußballspieler, Rockstar, oh, da gibt es einiges, denke ich, ja.
Mein Lieber, wir haben ja, oder ich habe gerade schon im Intro gesagt, wir reden gerade über dein Pilotendasein. Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Ja, wobei der Anteil Traum über die Jahrzehnte immer ein bisschen weniger geworden ist. Also, aber der Traum ist immer noch da.
1992 war es gefühlt ein anderer Job als 2025.
Ja klar, da war ich Anfang 20 und man konnte mir sagen, flieg von A nach B über C und dann zurück. Dann hätte ich das getan. Ja. Ich wollte einfach nur fliegen.
War vermutlich auch so, ne?
Ja, klar. Zeit. Ja, man hat mehr gearbeitet als heute, obwohl das auch wieder rückläufig ist. Man arbeitet jetzt auch wieder mehr als zwischendurch, ja.
Vor allem auch in der Corona-Zeit, glaube ich. War das auch wirklich tatsächlich so ein Einbruch, wo dann auch nichts mehr ging?
Ja, ich wurde von unserem deutschen Unternehmen in die Arbeitslosigkeit geschickt. Wir wurden liquidiert zur Corona-Zeit. Eigentlich ein Skandal, aber als es dann wieder losging, wollte ich das auch gerne wieder machen. Also ich habe natürlich auch überlegt, was können wir machen. Wir hatten zwei Einkommen zu Hause, meine Frau hat eine Reiseagentur, ich bin geflogen und die Grenzen sind geschlossen worden. Und damit
beide
Einkommen weg. Ja. Das war nicht einfach, aber die Welt hört ja nicht auf, sich zu drehen. Und dann ging es irgendwann wieder los. Ich habe in der Corona-Zeit Müll gesammelt, auf dem Schrottplatz gearbeitet, ein Praktikum bei meinem Kfz-Meister gemacht. Und so ging die Zeit auch um.
Ach krass, wenn man überlegt, also ich habe ja noch, bin ja auch schon ein bisschen älter, dass dieses Ansehen von den Piloten ist ja so neben Ärzten irgendwie ganz weit oben. Und wenn du dann sagst, du hast auf dem Schrottplatz gearbeitet, Praktikum beim Kfz gemacht, was A, dich finde ich ehrt, um zu sagen irgendwie, ich bin jetzt nicht hier und verharre auf meinem Status, sondern heftig. Also es ist ja wirklich dann schon eine ganz andere Welt, die du dann zeitweise da gelebt hast, beruflich.
Ja, es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt.
Heftig. Corona ist ja jetzt sozusagen erst ein paar Jährchen her, aber wie bist du denn sozusagen zu deinem Traumjob gekommen? War es denn schon immer dein Traumjob?
Es war schon immer mein Traumjob. Ich habe eine alte Kiste von meiner Mutter gekriegt, damals, als ich ausgezogen bin, mit Schulsachen, auch aus der Grundschule. Und da gab es einen Zettel, einen Fragebogen, den wir ausgefüllt haben. Lieblingsfarbe, Lieblingsauto, Lieblingssport und Beruf. Und da stand bei mir Pilot.
Also von klein auf schon?
Von klein auf.
Weißt du, woher diese Begeisterung gekommen ist?
Ich denke, wir haben ja immer flughafennah gewohnt und mein Vater hat auch am Flughafen gearbeitet, auf der Station Hannover damals, und da war es noch möglich, dass du als Kind mitgehen konntest. Also der hat mich mit aufs Vorfeld genommen und wir sind da mit diesen Trolleys durch die Gegend gefahren, und irgendwann habe ich das Cockpit einer DC-10 gesehen, die so eine Werbetour durch Europa gemacht hat. Turkish Airlines ist ein McDonnell Douglas, ein Flugzeugtyp, ja, ziemlich groß, dreimotorig. Okay. Und mein Vater hat für Turkish Airlines auf der Station Hannover gearbeitet, und der Flieger hat so eine Werbetour durch Europa geflogen. Guck mal, wir haben ein neues Flugzeug.
Und dann war das überall so ein neues
Ding? Ja, es war ganz neu. Und ja, da saß ich im Cockpit, habe mir das angeguckt, und ich denke, da war es um mich geschehen. Und wir hatten auch noch die ILA in Hannover damals, die internationale Luftfahrtausstellung. Und da war ich jeden Tag, wenn ich Zeit hatte.
Und war es dann, als du dann, das war ja als Kind, denke ich mal, bist du dann sozusagen in den Cockpit gewesen oder als Jugendlicher, war das dann sozusagen ab da der Weg, okay, ich werde Pilot und weiß jetzt genau, Schritt A, B, C muss ich tun, damit ich das werde?
Das hat sich ein bisschen beruhigt zwischendurch wieder. Dann gab es mal den Fußball, ja. Der war eigentlich alles zwischendurch, aber das hat nicht gereicht. Und es gab auch eine Zeit nach der Schule, da wusste ich, war ich ein bisschen orientierungslos. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das möglich machen? Und meine Eltern glücklicherweise haben gesagt, wir können das, ja, wir bezahlen dir die Ausbildung und nicht alles. Ich habe auch was selbst finanziert, aber als mir gesagt wurde, kümmere dich drum, mach das, wir haben die Möglichkeit, da war ich dann wieder Feuer und Flamme dafür.
Wie muss ich mir so eine Ausbildung, also jetzt nicht inhaltlich von der Ausbildung, das vorstellen, weil du sagst, wurde finanziert, das heißt, die Ausbildung zum Piloten muss man selbst finanzieren, oder wie sieht das aus?
Ganz früher gab es Airlines, die sich ihr Personal selbst ausgesucht haben und das auch selbst trainiert und ausgebildet haben. Danach, aber Anfang der 90er, ging das dann auch wirklich los, dass es immer mehr private Flugschulen gab, wo du die Grundlizenz machen kannst, also deinen Verkehrsflugzeugführerschein machen kannst, und dann aber keine Musterberechtigung hast und auch keinen Job hinterher. Und den musst du dir dann selber suchen.
Musterberechtigung für alle, die nicht?
Musterberechtigung ist die Berechtigung zum Führen eines bestimmten Flugzeugtyps.
Okay.
Also ich darf jetzt nicht verschiedene Typen von Airbus oder Boeing fliegen gleichzeitig, sondern es steht ein bestimmter Typ in deiner Lizenz. Du kannst auch mehrere haben, die ich auch habe. Aber aktuell, meistens fliegt man wirklich nur einen Flugzeugtyp.
Also es ist nicht wie beim Autoführerschein, man hat einmal das gemacht und dann darf man alle möglichen Autos fahren, sondern
genau.
LKW darfst du ja auch nicht fahren und sowas halt.
Ja, und die Ausbildung für einen bestimmten Flugzeugtypen dauert zwischen 2 und 4 Monaten normalerweise.
Ah, okay. Und wir haben ja gerade schon im Intro gehört, seit 1992 bist du jetzt sozusagen ausgebildeter Pilot, also jetzt über 30 Jahre. Da bist du ja auch schon ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen geflogen, also Personen, also Passagiere, Fracht. Gibt es da einen Unterschied bei deiner Arbeit oder ist es für dich das Gleiche?
Vom eigentlichen Job her gibt es keinen Unterschied. Also die Anforderungen sind die gleichen, das Fliegen ist das Gleiche. Frachtpiloten fliegen natürlich meistens nachts, was mir als Nachteule natürlich entgegenkam. Und die Fracht finde ich persönlich ein bisschen einfacher, weil man nicht auf die Leute warten muss, die einsteigen und aussteigen. Weißt du, es ist so, dass die Fracht wird eingeladen, du tankst und haust ab und am anderen Ende der Welt stellst du deine Töpfe ab und gehst ein Bier trinken.
Ja.
Und du musst nicht warten, bis die Leute aussteigen.
Ja, okay.
Und es ist meistens ruhiger.
Ja, entspannter.
Ja, entspannter.
Jetzt sind wir bei Job oder Flop. Was meinst du denn, was denn viele, oder warum ist es für viele ein Traumjob, dieses Pilotendasein? Oder vielleicht ist es ja heute auch gar nicht mehr so, aber es war ja auf jeden Fall, du meintest im Vorgespräch, 60er, 70er Jahre war es ja richtig, also so ein Traumjob für sehr, sehr viele Menschen. Warum glaubst du denn, ist es heute immer noch ein Traumjob?
Ich mag das Handwerkfliegen einfach immer noch gerne. Also ich fliege wahnsinnig gerne und der Anteil Traum, hatte ich ja schon gesagt, ist immer ein bisschen weniger geworden, weil man immer weiter ausgequetscht wird und der letzte Tropfen Produktivität muss noch ausgedrückt werden aus der Crew. Umläufe werden auf Kante genäht und die Dienstpläne sind anstrengend. Müdigkeit ist ein großes Problem und wird immer größer. Aber der Job an sich ist für mich immer noch einfach mein Traumjob. Ich sitze dann manchmal, gucke mir den Sonnenuntergang an, die Nordlichter oder die Sahara oder den Kilimanjaro oder den Mount Everest und denke mir, boah, ist eigentlich cool, dass ich jetzt hier sitze und mache ein schönes Foto und schicke das dann nach der Landung nach Hause.
Ja, also das ist das Traumhafte quasi für dich, immer noch diese Orte noch zu sehen, oder?
Die Orte zu sehen, genau. Und selbst das ändert sich ja, weil die Leute nicht mehr so lange da sind, wie wir früher. Wir sind
Erzähl.
Ja, wir sind oft, wir hatten Umläufe in Hongkong, die haben 5 Tage gedauert, Chicago 4 Tage. Für mich als Blues-Liebhaber geil.
Ja.
Südamerika, Südafrika, Australien. Und wir waren überall länger, als das heute der Fall ist. Die Frequenzen werden erhöht. Leute sind nur noch die Minimum-Ruhezeit da und dann geht es wieder ab nach Hause. Das hatten wir nicht. Also ich fand es super damals.
Und heute, also ich habe mit einem Bekannten, die auch Pilot sind, mal gesprochen und die sitzen dann auch an irgendwelchen Hotels am Flughafen, sehen auch von den Orten dann quasi, also die haben gar keine Zeit mehr, in die Städte auch reinzufahren, weil die meisten Flughäfen ja nicht so stadtnah sind wie hier in Hamburg. Und die fliegen dann auch einfach wieder hin, zurück und die waren dann zwar in Miami, aber halt nur am Flughafen in Miami.
Ja, wir stellen sich hinten auf die Treppe, machen ihr Selfie für Instagram und sagen, hey, viele Grüße aus Miami.
Ja.
Und, diese Fliegerromantik ist so ein bisschen verloren gegangen. Also man hat diese langen Umläufe kaum noch, die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Das war auch für mich der Grund, mit der Langstrecke aufzuhören hinterher. Weil ich so lange weg war und die Jetlags sich doch bemerkbar gemacht haben. Ich brauchte also immer mehr Zeit, um wieder zu Hause anzukommen. Und dann bist du immer so ein bisschen der Fremdkörper in der Familie. Ja, die Familie hat ja den gleichen Rhythmus. Die müssen morgens aufstehen, zum Kindergarten, in die Schule. Und ich habe bis nachmittags geschlafen, weil ich komplett durch war.
Meinst du so Hollywood-Filme à la Catch Me If You Can tun ihr Übriges, um dieses Bild immer noch so ein bisschen nach außen zu tragen?
Ja, die Klischees gibt es bestimmt. Es gibt ja auch Krankenhausserien. Ja, genau. Und da kommt es, glaube ich, her.
Also es ist gar nicht mehr so, dass alle Piloten immer betrunken sind, morgens da sitzen und nur Party machen nachts und am nächsten Morgen wieder.
Nee, dazu hat man keine Zeit mehr. Es gibt ja auch Kontrollen. Also es gibt Random-Kontrollen, ne? In anderen Ländern musst du vor jedem Flug pusten und einen Alkoholtest machen.
Ist das so?
Das ist so.
Ja.
Und es gibt keine Zeit dafür. Und es ist natürlich auch Teil deines Berufs, der professionellen Disziplin, dass du nicht abends trinkst und dann morgens arbeiten gehst. Ja.
Also ähnlich wie du es ja gerade gesagt hast, der andere Traumjob als Rockstar, da hört man ja auch immer mehr, dass die auch gar nicht mehr das Rockstar-Leben führen, sondern schön bei Tee abends nach dem Konzert schlafen gehen und dann gar nicht mehr großartig.
Ich verlange das ja auch als Passagier, dass die Crew, die vorne sitzt, ausgeschlafen ist und vernünftig arbeitet.
Jetzt habe ich eine Frage so als Gast oder als Passagier und ich hoffe, die kannst du mir beantworten. Oder vielleicht gibt es auch Gründe dafür oder gibt es auch keine Gründe dafür. Das fällt mir gerade nämlich ein, weil man hört ja immer die Ansprachen vom Kapitän oder vom Co-Piloten. Also man hört sie, aber man versteht sie nicht, weil einfach die Qualität von diesen Mikros nicht so gut ist. Ist das mit Absicht oder ist das, weil die Technik müsste doch hergeben, dass man das glasklar hört?
Ja, also wir werden auch oft angerufen und dann sagen die, sagt die Kabinencrew, hey Alto, das hat man hinten überhaupt nicht verstanden, würdest du es normal sagen. Mittlerweile sind die Headsets wirklich gut. Und dann ist es einfach wahrscheinlich der Grund, dass man nicht nah genug am Mikro war. Du musst dir das Mikro schön vorhalten, schön laut sprechen. Ich sage den jungen Kollegen immer, nicht schüchtern sein, erzähl einfach, was du gerade denkst. Ja,
habt ihr da so ein Protokoll, was ihr sagen müsst? Oder
ist Nein, es gibt eine Empfehlung, ja, die steht in den Manuals drin, was man sagen sollte. Aber das ist ja, was möchtest du hören als Passagier, weißt du?
Wenn ich abstürze.
Ja, und dass das Wetter an der Destination schön ist. Das soll auch gut sein. Wie viel technische Informationen brauchen die Passagiere? Also müssen die wirklich wissen, dass wir 972 Kilometer pro Stunde gerade fliegen? Ne? Das ist, die interessieren sich mehr für die Flugzeiten und das Wetter, gibt es Turbulenzen oder nicht, und können sie billig einkaufen.
Ja. Ich habe mal die Geschichte gehört, wahrscheinlich ist sie nicht wahr, dass es mit Absicht so ist, damit man gar nicht richtig verstehen soll, was da gesagt wird. Das ist einfach nur so ein Hintergrund-Sing-Sang. Nein? Okay, wieder was gelernt.
Es gibt ja auch viele, wo man die Leute gut versteht. Ich höre auch gerne zu, bevor ich dann meine Noise Cancellation Headsets reinmache als Passagier. Aber die Ansprache, die Hallo, willkommen, das höre ich mir auch immer gerne an von den Kollegen.
Wenn ich mit Leuten spreche, und das sind immer, wenn es um Experten in irgendeinem Beruf geht, ne? Also wenn du schon jetzt 30 Jahre Pilot bist, bist du ja ein krasser Experte. Siehst du oder betrittst du anders ein Flugzeug als ich als normaler Passagier? Achtest du auf andere Dinge? Und du sagst dann schon beim Reingehen, erkennst du sofort, okay, das wird heute holprig, das wird heute cool. Ist das, hast du einen anderen Blick dafür?
Also ich gucke mir schon das Wetter vorher an. Ja. Ne? Und das ist aber auch so eine Art Routine. Aber ich fliege nicht gerne in Uniform als Passagier. Ich versuche das zu vermeiden. Das Problem ist nur dann, dass manchmal deine Uniform nicht mitkommt, wenn der Koffer irgendwo stehen bleibt und du fliegst zu deinem Einsatzort und deine Uniform kommt einen Tag später. Aber nein, ich gucke mir das Flugzeug von außen natürlich an. Ich hoffe, dass ich mit der Firma fliege, wo ich auch das Ticket gekauft habe, was leider immer seltener wird.
Ach so.
Aber ich habe schon ein gutes Gefühl, wenn ich ins Flugzeug steige. Und ich bin da nicht anders als jeder normale 0815-Passagier.
Okay. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Jetlag, und dass du dich so wie so ein Fremdkörper ab und zu dann auch in deiner eigenen Familie fühlst, weil du dann ja auch, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Tage am Stück ja dann auch nicht da bist und der Alltag zu Hause ja ganz normal weitergeht. Was gehört denn zu deinem Job dazu, vielleicht früher und heute im Vergleich, was niemand so sieht, was aber doch dabei ist?
Dass du auf ganz vieles verzichten musst. Und ich habe ja jetzt nicht diese Bilderbuchkarriere hingelegt, dass ich bei einer Firma angefangen habe und nach 33 Jahren da immer noch bin, sondern es gab bei mir 10, 12 verschiedene Gesellschaften in verschiedenen Ländern, was ich auch total interessant finde und nicht missen möchte. Aber man wird sehr routiniert da drin, andere Leute zu enttäuschen. Ob das deine Freunde sind, weil du nicht zu Geburtstagen kommen kannst, ob das deine eigene Familie ist, Hochzeitstage, Schulabschlüsse, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, die Abi-Verleihung, sogar die Geburt von meiner Tochter habe ich um 4 Tage verpasst damals. Wow. Und das wird oftmals übersehen. So, das sind teilweise wirklich einschneidende Sachen, die man verpasst. Und irgendwann rufen die Freunde dann eben nicht mehr an, sagt, der kommt sowieso nicht. Ne? Brauchen wir auch nicht mehr anrufen.
Eieiei. Ja, ist, glaube ich, schwierig. Also man sieht, glaube ich, nur dieses Kilimanjaro, Kapstadt, Miami-Bild bei Insta, aber dann, dass die Familie dann zu Hause irgendwie den Papa nicht da hat, glaube ich, kann ganz schön einschneidend sein.
Das muss ich mir manchmal immer noch vorwerfen lassen. Ne? Also wenn man eine schöne Diskussion zu Hause hat und dann kommt irgendwann der Spruch, du warst ja nicht mal bei meiner Geburt da.
Ja, okay, dann bist du auch argumentationslos, ne?
Kannst du
auch
nichts mehr dazu sagen. Sie hat ja recht.
Gab es denn dann so einen Moment, ich meine, Corona wäre ja quasi das beste Beispiel gewesen, zu sagen, fuck it, ich mache jetzt einfach was anderes, wo du gesagt hast, okay, ich lasse es jetzt komplett sein aufgrund dieser Gründe. Oder war dann doch die Liebe zum Fliegen am Ende stärker? Oder hat sich für dich nie die Frage gestellt, ob du dann nochmal ins Cockpit steigst?
Corona war schon schlimm, weil wir beide Einkommen verloren haben. Ich habe für eine deutsche Gesellschaft damals gearbeitet, die liquidiert worden ist. Und was an sich ein Skandal ist, ist aber wahrscheinlich Teil eines anderen Podcasts irgendwann mal. Und wir wurden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Ich war 15 Monate arbeitslos während Corona und habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ein Praktikum bei meinem Kfz-Meister gemacht und habe auf dem Schrottplatz gearbeitet, Kabel geschnitten und Müll gesammelt und aus dem Müll irgendwelche Telefonständer und Handyhalter gebaut, weil ja die Teams und Zoom-Meetings immer wichtiger wurden in der Zeit. Und aber dann habe ich, als die Fliegerei wieder losging, an den Himmel geguckt und mich gefragt, wo der wohl jetzt gerade hinfliegt. Und wir wohnen ja auch nah am Flughafen. Okay. Und als der Markt dann wieder aufging, habe ich gesagt, hey, das ist das, was ich gelernt habe. Das ist das, was ich auch weiterhin noch machen möchte. Und ich habe noch ein bisschen Kilometer im Tank und die möchte ich auch noch gehen und fahren und fliegen.
Also einmal Pilot, immer Pilot?
Nee, ich kenne viele Kollegen, die nach Corona gesagt haben, okay, das war's. Okay, die fahren Zug, die haben sich selbstständig gemacht. Der eine hat eine Fahrschule, die anderen sind bei der Deutschen Bundesbahn eingestiegen. Also. Und ja, aber es sind die meisten doch wieder zurück zum Fliegen gekommen.
Wie sieht denn so ein typischer Alltag als Pilot aus? Wir haben ja gerade schon mal so generell drüber gesprochen, aber wenn du jetzt morgens geht der Wecker um, Nacht, wenn du Nachtflieger bist?
Alles vor 4 Uhr ist für mich eine Katastrophe, weil ich auch das Frühstück liebe. Also ich bin ein Frühstücksmensch, ich kann frühstücken und dann brauche ich den ganzen Tag nichts mehr essen. Aber das ist verschieden. Also es gibt der innereuropäische Verkehr, da fliegen die Leute 4, 5 Tage oder 6 Tage am Stück und machen 3, 4 Flüge am Tag. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und das ging mir dann so auf den Nerv hinterher, dass ich an Bereitschaftstagen 3 Tage am Stück, wo man Bereitschaft hätte und du eigentlich hoffst, mal, heute ist vielleicht ein Tag, den ich zu Hause verbringen kann, was aber nicht passiert, sondern um 3.40 Uhr morgens klingelt das Telefon und die sagen dir, du wirst in 45 Minuten abgeholt. Und da gab es irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, ich arbeite so viel, ich mache das, ich will das nicht mehr, ich verliere den Spaß an der Arbeit und dann ist mein Traum ja weg. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, nach so einem langen Arbeitstag, habe mich an meinen Laptop gesetzt, bin nach Hause gekommen, habe auf die Uhr geguckt, habe gesagt, okay, in 11,5 Stunden kommen die mich ja schon wieder abholen und ich muss zwischendurch noch schlafen, duschen, essen. Da habe ich meine Kündigung geschrieben, abgeschickt und dann morgens zu Hause angerufen und meiner Frau gesagt, hey, übrigens, ich habe gestern gekündigt. Okay. Und sie sagt, gut, wann kommst du nach Hause?
Ja. Also gar nicht so.
Naja, die Welt dreht sich ja immer weiter. Ja, es ist ja, nur weil ich einen Job kündige, ist ja nicht Schluss.
Ja, klar.
Und wir hatten nie Angst davor, uns was Neues zu suchen.
Und wie sieht dann so ein Tag aus? Du sagst, der Wecker geht morgens um
3.40 Uhr. Ja, der Wecker geht um 3.40 Uhr, duschen, schick machen, ja, den Flug runterladen, ja, die Uniform anziehen, den Flug runterladen, zu sehen, dass du einen Kaffee kriegst, wenigstens morgens. Wenn es ein gutes Hotel ist, dann konntest du dir vorher noch so ein Frühstücks-, so ein Breakfast-Bag bestellen. Ja. Ja. Da ist dann ein Müsli-Riegel drin und ein Joghurt und eine Banane.
Für dich als Frühstücksmensch.
Super. Ja, aber irgendwas braucht man. Ich brauche Energie, um anzufangen. Und hinterher kann man ja im Flugzeug nochmal frühstücken. Aber Kaffee ist auch von Vorteil, wenn es den gibt noch. Dann steigen wir ins Taxi, fahren zum Flughafen. Etwa eine Stunde 15 vor dem Flug.
Ist Hannover dann auch dein Abflug?
Momentan bin ich in England. Und
das heißt, du wohnst in England?
Oder? Nee, ich arbeite 7 Tage und dann habe ich 5 Tage frei. Ah, okay. Das heißt, Tag 1 fliege ich zu meinem Einsatzort und mache dann 5 Flüge am Stück und dann Tag 7 fliege ich nach Hause, um 5 Tage frei zu haben. Ja. Und das klappt ganz gut, weil du genau weißt, wann du frei hast und so deine privaten Events planen kannst. Aber ja, wenn du dann zum Flugzeug kommst, triffst du die Crew, machst mit denen kurzes Briefing.
Das ist immer eine unterschiedliche Crew oder das ist immer deine Crew, mit der du immer
fährst? Nein, das sind immer unterschiedliche Crews. Und oft ist es so, dass man die erst am Flieger trifft und kennenlernt. Und dann spricht man den Flug kurz durch und dann geht's los. dann wird die Zeit gejagt, weil man meistens sowieso zu spät loskommt, aufgrund irgendwelcher Slots, die es überall gibt, und Verspätungen und, oder Passagieren, die nicht auftauchen. Und dann fliegst du von A nach B und von B im Idealfall wieder zurück nach A. Und dann gehst du ins Hotel, wäschst das Flugzeug erstmal ab, hängst deine Uniform im Schrank, bereitest das nächste Hemd für morgen früh vor und siehst du, dass du mit deinen Kollegen vielleicht noch schön was essen gehst, wenn du die Frühschicht hast. Und um 9 Uhr musst du wirklich schlafen, weil es ja 3.40 Uhr wieder losgeht.
Ja, gibt es denn sowas? Weil du meinst ja schon, es ist schwierig, mit alten Freundschaften das zu pflegen, dadurch, dass du einfach in der Welt unterwegs bist. Gibt es denn auch so Freundschaften unter euch Piloten oder mit der Crew, die du sagst, die hält schon seit ein paar Jahren? Oder ist es auch schwierig, weil jeder immer am anderen Ort der Welt ist?
Nein, die gibt es schon. Es ist aber so, dass du vielleicht die Leute nicht regelmäßig sprichst, sondern die rufen dich zum Geburtstag an und dann erzählen sie dir, hey, ich bin übrigens gerade in Katar oder ich bin in Dubai oder ich habe einen Job in Fernost angenommen. Aber man verliert sich nie so ganz aus den Augen. Und dann gibt es natürlich das Internet, E-Mails. Ich bin jetzt kein Social-Media-Fan, aber zu den Leuten, die ich meine Freunde nenne, habe ich auch Kontakt. Und den lasse ich auch nicht abrasten. Ja, da sind viele Piloten darunter. Und dadurch, dass wir in meine Heimatstadt zurückgezogen sind, nach Hannover, sind natürlich da auch die Freunde, mit denen ich groß geworden bin. Da gibt es meine Ü50-Fußballmannschaft. Die Jungs von früher, wir treffen uns immer noch. Aber die wissen, wie das bei mir ist. Also wenn ich sage, tut mir leid, ich kann dieses Jahr nicht mit auf den Männerurlaub kommen, dann fragen die auch nicht nochmal nach, die wissen warum.
Wie weit kannst du das denn vorplanen? Also weißt du jetzt schon ein Jahr lang oder ein halbes Jahr deine Flugpläne oder wie sieht das aus?
Die Zeiten, an denen ich weg bin, die kenne ich.
Ah, okay.
Man muss den Urlaub beantragen für das nächste Jahr. Das ist in dem Geschäftsfeld, wo ich momentan tätig bin, nicht immer ganz so einfach, weil es sehr schnelllebig ist und sehr wechselhaft. Also Einsatzorte können sich schnell verschieben, je nachdem, wo wir Verträge unterschreiben. So in den letzten Jahren haben wir das ganz gut hingekriegt, dass wir zusammen Urlaub machen konnten oder dass wir unseren Urlaub auch mal planen konnten vorher. Das ging früher ja sowieso gar nicht. Ja. Wir sind immer einfach losgeflogen.
Okay, da hatte man früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch gibt, so diese sehr, sehr günstigen Flüge als Mitarbeiter von Luftfahrtgesellschaften. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abgeschafft worden, oder?
Ah ja, die gibt es noch, aber die meisten Flugzeuge sind voll und dann stehst du da. Ja. Und meine Kinder haben immer gesagt, Papa, wir kommen dich ja besuchen. Hast du uns richtige Tickets gekauft oder haben wir wieder die Hartz-IV-Tickets? So haben sie die genannt, weil da musst du wirklich bis zum Schluss warten, ob du einen Platz kriegst oder nicht.
Ja, auch nicht so geil, ne?
Nee. Deshalb, Augen auf beim Ticket kaufen, ein bisschen mehr bezahlen und einen garantierten Sitzplatz kriegen. Ja.
Ich bin ja Fan von Anekdoten und kleinen Geschichten. Und ich glaube, in 33 Jahren Pilotendasein hast du so die eine oder andere sicherlich mal mitbekommen. Du meinst gerade, was ich ganz witzig fand im Vorgespräch, was sagt man zu Passagier, motzen und kotzen? Nee, wie war das?
Nee, Fracht kotzt nicht, Fracht motzt nicht. Ja.
Genau.
Also die wird eingeladen und ist einfach
im
da.
Im Gegensatz zu Menschen, die dann sozusagen hin und her sind.
Ja, Passagiere, ja, die sind anstrengend manchmal.
Das ist wie in der Gastro, habe ich auch schon oft gehört. Gastro wäre so schön, wenn keine Kunden da wären, ne? Oder keine Gäste. Gibt es denn so ein paar Anekdoten, eine reicht mir vielleicht schon, die du mal so erzählen kannst, die dir so hängen geblieben ist?
Wie viel Zeit haben wir? Ja.
Bin die schönste.
Ja, es gibt ganz, ganz tolle Flüge, an die ich mich erinnere und an die ich mich auch gerne erinnere. Technische Abnahmeflüge sind hochinteressant. Wir haben einmal einen Emergency Relief Flug gemacht. Das heißt, wir haben 50 Tonnen Gelbfieber-Vakzine nach Peru geflogen und aus Europa, aus Brüssel. Und als wir da angekommen sind, war das Wetter schlecht. Also du fliegst über den Südatlantik und das Wetter über Peru, über dem Flughafen, wo wir waren, war einfach schlecht, so dass wir nicht landen konnten. Und wir sind fast 2 Stunden über dem Flughafen haben wir Warteschleifen gedreht und irgendwann ging es auf und wir haben es versucht, sind gelandet und der Gesundheitsminister und der Premierminister und die ganze Kavallerie war da und Fernsehstationen, sowas hat immer Spaß gemacht. Mhm. Ne? Und ich habe einen Flug auf die Falklandinseln mal gemacht, für die Royal Air Force haben wir einen Vertrag geflogen und da kamen die Tornados links und rechts und haben uns bis zur Landung fast begleitet. Das sind schon so Highlights.
Also hast du sie richtig gesehen? Oder?
Naja, klar, die melden sich vorher an und dann muss man ein paar Systeme ausschalten, und damit du keine Ausweichwarnungen kriegst. Ja. Aber da gab es eine bestimmte spezielle Procedure für. Aber das zu sehen und das auch zu filmen, das war schon, sind schon so Momente, an die man sich gerne erinnert und wo man die Videos und die Fotos auch nochmal gerne
anguckt. Hattest du da Angst? Oder weil du sagst, gerne erinnert, klingt jetzt so, oh, war witzig, aber ich hätte ja richtig Schiss, wenn neben mir so 2 Tornados
auf. Ja, man fühlt sich schon sicher, so wie ein Präsident. Ne? Ja. Andere Flüge sind Fußballmannschaften, die irgendwas gewonnen haben. Die türkischen Meister haben wir mal geflogen. Das war auch lustig, ne? Wenn die hinten feiern und du hörst die Gesänge. Und,
ja, klar.
Ja, solche Flüge, da gibt es viele von. Es gibt aber auch andersrum Tage, an die man sich nicht so gerne erinnert. Mhm. Ne? Ja, wo Flugzeuge kaputt sind oder man muss einen Flug streichen. Du bist doch noch eine Woche länger da, weil der Flieger irgendwo am anderen Ende der Welt kaputt gegangen ist und auf ein Ersatzteil wartet.
Ach, da werden auch die Passagiere erst weggeflogen und dann die Crew bleibt dann sozusagen vor Ort?
Oder? Ja, die Passagiere werden von der Firma versorgt, von den Servicepartnern, und du gehst dann als Crew wieder ins Hotel und wartest, bis du angerufen wirst, okay, oder ein Fluggerät kriegst, was funktioniert, was serviceable ist.
Und, es gibt ja Menschen, es soll Menschen geben, die Flugangst haben, so ein bisschen, ne? Und ist das denn auch so, dieses ganze Wackeln und so, ist doch eigentlich mega ungefährlich, oder? Oder, also Flugzeug ist doch eigentlich sicher, habe ich mal gehört.
Ein Flugzeug ist sicher.
Selbst wenn irgendwie sowas brennen sollte, ist es sicher.
Naja, Feuer an Bord ist nie gut, auch auf dem Schiff ist das wohl einer der Worst-Case-Szenarios. Aber Flugzeuge sind sicher. Turbulenzen können immer auftreten. Mhm. Deshalb sagen wir auch immer, bitte schnallt euch an und bleibt auch angeschnallt, wenn ihr euch auf euren Plätzen befindet. Die kann man nicht immer vorhersagen. Die Vorhersagen sind wirklich schon ziemlich gut. Mhm. Aber nichtsdestotrotz.
Aber Turbulenzen an sich fühlen sich jetzt erstmal für den Menschen komisch an, aber bei dem Flugzeug ist es eigentlich relativ.
Ja, die Flugzeuge können mehr ertragen, als sie eigentlich ausgesetzt sind, so im okay. Regelfall. Ja, es gibt auch Extreme natürlich, aber die sind sehr, sehr selten und meistens steht das auch in der Zeitung.
Ja, ja. Was ist denn so, vielleicht hast du es auch schon beantwortet, die größte Illusion über deinen Job?
Ja, ich glaube, die Hollywood-Romantik, ne? Ja, ne? Die gibt es nicht mehr, die ist lange tot. Mhm. Es ist harte Arbeit geworden und wird sogar, wenn es nach bestimmten Airline-Managern hier in Europa geht, immer noch härter. Die können noch mehr schaffen. Wir können ja hier noch und da noch. Und also diese Romantik gibt es nicht mehr. Also der Job ist immer noch gut, sobald die Türen zu sind, die Telefone aus sind und wir sind unterwegs. Dann macht es Spaß. Ja. Das eigentliche Handwerkfliegen ist immer noch schön.
Gibt es etwas, was zu deinem 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Ich, deinem jüngeren Ich, also raten würdest, bevor es in diesen Job geht?
Puh, ja. ja, eventuell würde ich meinem jüngeren Ich sagen, ab und zu musst du einfach nur mal die Fresse halten und nicht das sagen, was du denkst, dann wird es für dich einfacher.
Das hast du zu oft anscheinend schon gemacht.
Nicht zu oft, aber öfter, und nicht jeder kann damit gut umgehen. Ja.
Um in dieser Richtung ein bisschen zu bleiben, gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, der dir sehr geholfen hat im Nachgang, wo du in dem Moment dachtest, oh, hätte ich jetzt vielleicht doch nicht gemacht, aber im Grunde war es gut.
Ich denke schon. Ich hab meinem Chefpiloten damals gesagt, wenn du möchtest, dass dieser Flieger fliegt, komm und flieg ihn selbst. Ich fahre jetzt nach Hause. Das ist natürlich nicht gut angekommen und ich war damals Vertragler, das heißt Zeitarbeiter, okay. Und dann wurde mein Vertrag nicht verlängert. Und das wusste ich aber, dass das die Konsequenz hat. Das war aber gut, weil der nächste Job war viel, viel cooler als der, den ich vorher hatte. Von daher würde ich meinem jüngeren Ich doch sagen, manchmal einfach die Worte, die aus deinem Mund kommen, nochmal durch die Filter schicken. Mhm. Und vielleicht bleibt das eine oder andere hängen, was deinen Job dann nicht gefährdet. Mhm.
Aber den Mut würdest du ihm trotzdem zusprechen, das weiterhin so zu machen?
Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, ich war ja immer meine eigene Gewerkschaft. Also ich habe in Ländern gearbeitet, wo es keine Pilotengewerkschaften gibt. Und wo es andere Voraussetzungen gab, die hier in Europa gar nicht denkbar wären. Ja, wo die Pilotengewerkschaften sagen würden, hier, das könnt ihr mit allen machen, aber nicht mit uns.
Okay.
Aber die gab es in anderen Ländern nicht. Diesen Gewerkschaftsschutz gab es nicht. Und da musst du dann für dich selber sehen, wo du deine Linie ziehst und auch konsequent eine Linie ziehen.
Mhm. Ist es heute noch dein Traumjob? Mit all den Pros und Cons, die du schon genannt hast?
Es ist immer noch ein großer Teil Traum drin. Manchmal muss man ein bisschen suchen, um den zu finden, aber dann gibt es Flüge, wo du da sitzt und du siehst die Nordlichter oder irgendwelche anderen Landschaftsmerkmale, K2, Kilimanjaro oder Mount Everest, die Sahara. Du fliegst los und fliegst über die Alpen, das Mittelmeer, Afrika und dann kommt Kilimanjaro und irgendwann bist du im Äquatorgebiet und fliegst nach Johannesburg, hast 5 Tage frei, nimmst einen Flieger nach Cape Town und machst ein bisschen Miniurlaub.
Das klingt gerade nicht.
Das klingt gut, das ist nicht mehr so, aber das Fliegerische hat sich ja dadurch nicht geändert. Also richtig. Die Szenerie bleibt noch die gleiche und diese Momente musst du dann aufsaugen und dich damit zufrieden geben, weil du nur noch 20 Stunden im Hotel bist und dann wieder zurückfliegst. Ja,
was war denn so der schönste Ort, wo du mal warst?
Ah, da gibt es viele.
Außer das Blues-Festival jetzt in Chicago natürlich.
Ja, ich mochte Hongkong immer sehr gerne. Mhm. Ich bin auch gerne in Istanbul gewesen, weil das sind so diese großen Metropolen, wo immer was los ist. Rio, Südamerika generell ist schön. Mhm. Kuala Lumpur. Ich mag die großen Städte, wo man dann ausgehen kann und die auch die Sehenswürdigkeiten sehen kann mal. Aber so einen richtigen Lieblingsort würde ich sagen, also meine Lieblingsdestination war meistens Hongkong wirklich. Mhm.
Und gibt es einen Flughafen oder gibt es Flughäfen, die du gerne angeflogen bist und welche, wo du sagst, das war ein hartes Stück Arbeit oder da würde ich nicht unbedingt gerne nochmal landen wollen?
Ja, jeder hat seine Lieblingsdestination. Vom Handwerk her oder vom Fliegerischen her gibt es komplizierte Flughäfen, wo man natürlich vorher noch eine Einweisung kriegt von einem im Simulator. Okay. Ich fand Madeira immer, davor habe ich sehr, sehr viel Respekt gehabt. Es ist viel Wind, der Flughafen ist an einem Hang gebaut und jeder Pilot, der dahin fliegt, hat vorher eine Simulator-Einweisung gekriegt und man hat Glück, man kommt hin und es ist windstill oder man kommt dahin und sieht kaum was, der Wind ist von überall und man hat Sprit für 2, 3 Anflüge dabei und wenn du Pech hast, landest du dann auf den Kanaren oder zurück in Portugal, in Lissabon oder so. Also das war schon sehr anspruchsvoll. Da habe ich viel Respekt vor gehabt. Es gibt Flughäfen, wo ich war, die wetterbedingt auch unvorhersehbar waren. Obwohl der Wetterbericht sagt, es ist gut, mhm. kommst du dahin, aber du siehst nichts. Und gerade in den Anden gab es einen Flughafen, der war sehr interessant mit der Fracht. Das war La Tacunga, südlich von Quito. Da war es immer sehr, sehr unbeständig und Spannend.
Also eher das Wetter als statt die Flughäfen.
Ja, es ist eher das Wetter. Also wenn du mit großen Passagiermaschinen oder auch Frachtmaschinen fliegst, sind die Flughäfen ja meistens so ausgelegt von der Infrastruktur, dass du da auch problemlos landen kannst.
Würdest du alles nochmal genauso machen, wenn du könntest? Oder würdest du irgendwas verändern?
Da habe ich neulich mit einem wirklich guten Freund und Kollegen drüber gesprochen. Der hat es anders gemacht. Der hat damals angefangen bei einer Firma in Norddeutschland und ist da immer noch. Seit, glaube ich, 34 Jahren und hört auch nicht auf. Dem macht es auch noch Spaß. Aber er sagt auch, es ist etwas langweilig geworden, wenn du das 2000. Mal nach Palma fliegst. Und manchmal sagt er, wenn ich mit dir rede und du erzählst mir, wo du warst, was du geflogen hast und so, dann hört sich das schon interessant an. Aber da hat man natürlich andere Probleme gehabt. Ich war nie zu Hause und ich habe auch nicht immer durchgängig Geld verdient. Ich musste immer zusehen, dass ich 2, 3, 4 Monate irgendwo auf der Kante habe, falls ein Vertrag mal wieder in die Hose geht. Ich würde vieles genauso machen. Ich würde gerne die Erfahrungen, die ich gemacht habe in anderen Ländern und mit anderen Menschen, das finde ich wichtig und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das hätte ich alles nicht erlebt, wenn ich nur in Deutschland geblieben wäre. Ich bin ja aus Deutschland weg, weil Anfang der 90er war es mit unserem Nachnamen nicht so einfach, einen Job zu finden. Und ich muss sagen, leider dreht sich in dem Bereich die Welt ein bisschen rückwärts und es wird wieder schwerer für Leute mit komplizierten Namen Jobs zu finden. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo in Europa. Ich weiß es nicht. Also ich hätte gern die gleichen Erfahrungen gemacht, die ich gemacht habe, aber mit in einem stabileren Umfeld.
Ja.
Und nicht zusehen, wo bin ich nächstes Jahr im November. So, der November war immer der Monat, wo ich dachte, boah, jetzt kommt die Vertragsverlängerung, mal sehen, ob wir noch ein Jahr dranhängen oder machen die zu. Weißt du, wir haben damals unser Haus gekauft und im September unterschrieben und im November hat die Firma gesagt, ja, tut uns leid, wir können nicht mehr und im Februar müsst ihr euch einen neuen Job suchen. Ja. Und dann hängst du da.
Aber es geht immer weiter.
Es geht immer weiter. Die Erde hört ja nicht auf, sich zu drehen, nur weil irgendeine Firma zumacht.
Ja, aber ich glaube, ganz spannend, weil beides, was du gerade genannt hast, kann ich voll nachvollziehen, die Beständigkeit. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr Beständigkeit wünscht man sich auch. Also das kann ich komplett nachvollziehen.
Absolut.
Als junger Mensch denkt man sich, ach mein Gott, dann ist halt irgendwas anderes. Und auch die Erfahrung, die du gemacht hast auf der anderen Seite. Ich glaube, das sind aber zwei Seiten der Medaille, die so nicht gegangen wären. Also ich glaube, das ist unrealistisch, dass beides auf einmal gehen würde, oder? Also
ja, man sagt ja, you can't have it all. Ne? Ja, aber man kann es ja trotzdem versuchen.
Ja, man kann sich das ja wünschen.
Ja, klar.
Gibt es denn auch was, und das ist jetzt auch die letzte Frage für heute, was du beruflich noch erleben möchtest?
Ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich hatte ja als Junge den Traum zu fliegen und jeder, der fliegt, will unbedingt mal Jumbo fliegen, 747. Das habe ich gemacht. Ich habe die Welt gesehen.
Gibt es einen Ort, wo du noch nicht warst?
Ja, es gibt, tatsächlich war ich noch nie in Japan.
Okay.
Da möchte ich gerne noch mal hin. Aber ich glaube, ich hatte so während Corona überlegt, was kann ich machen, wo das die Fliegerei auch mal einen Sinn macht. Ich meine, meine Schwester macht Filme, mein Bruder macht Werbung und mein anderer Bruder therapiert Leute. Ich habe eine Schwester, die ist Künstlerin, die malt Bilder und meine Frau organisiert Reisen. Die Leute haben davon was und ich habe nur Leute von A nach B geflogen oder Fracht von A nach B geflogen und immer gedacht, da bleibt ja nichts von über. Wenn ich mal 6 feet under bin oder eingeäschert werde, kann sich daran keiner erinnern. Da gibt es ein paar Fotos. Und ich habe immer gedacht, ich würde wirklich gerne Feuerlöschflugzeuge nochmal fliegen. Mhm. Und wo die Fliegerei auch richtig Sinn macht. Es brennt irgendwo, du fliegst hin und löscht das Feuer oder hilfst dabei, die Brände einzudämmen. Da gibt es große, große Lücken noch in ganz Europa. Und ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen besser gehandelt wird von den verschiedenen Staaten. Da habe ich mich während Corona angeboten und habe gesagt, ich fliege die Dinger ohne Gehalt, nur für Unterkunft und Futter und das Training. Das hat sich nie jemand gemeldet. Ich würde das tatsächlich gerne nochmal machen. Ja. Egal, ob das ein kleines Feuerlöschflugzeug ist oder ein großes.
Klingt richtig gut. Ich glaube, leider aufgrund des Klimawandels wird der Bedarf nach Feuerlöschflugzeugen nicht weniger werden, auf jeden Fall.
Das glaube ich
aber auch. Aber da mag ich dir kurz widersprechen. Ich glaube, du hast so vielen Menschen Freude bereitet, indem du sie nämlich von A nach B geflogen hast und sie eine gute Zeit hatten. Also ich glaube, so viele Menschen haben wir noch nicht beglücken können mit guten Gefühlen. Dementsprechend hat es, glaube ich, auch schon so ein bisschen Sinn gemacht. Aber ich verstehe deinen Punkt natürlich, dass du dann direkt sozusagen Brände löschen kannst. Lieber Alto, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst und mit mir über deinen Job Pilot gesprochen hast. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Job oder Flop.